Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das Bundesverfassungsgericht hat seine Rechtsprechung zur Bundeswehr in einem wesentlichen Punkt geändert, dem Einsatz im Inland. Er war bisher nur bei Notlagen wie Naturkatastrophen erlaubt, ansonsten lag das Gewaltmonopol bei der Polizei. Jetzt gestatten die Karlsruher Richter in Ausnahmefällen auch militärische Einsätze, etwa gegen Terroristen, aber nur unter strengen Bedingungen.
Die Anschläge vom 11. September 2001, Beginn der Diskussion, wie man auf Terrorakte aus der Luft reagieren soll, auch in Deutschland. Rechtlich umstritten, dürfte die Bundeswehr dann ihre Waffen, zum Beispiel Kampfflugzeuge, einsetzen? Bei Naturkatastrophen oder in schweren Unglücksfällen erlaubt das Grundgesetz Amtshilfe der Bundeswehr für die Polizei. Aber nur mit polizeilichen Mitteln, urteilte 2006 der erste Senat des Verfassungsgerichts. Das Grundgesetz erlaube den Einsatz militärischer Waffen nicht. Doch in engen Grenzen sei der Waffeneinsatz möglich, befand der zweite Senat des Gerichts 2010. Das Plenum aus allen Richtern folgte dieser Auffassung im heute veröffentlichten Beschluss.
Das bedeutet, dass bei besonders schweren Unglücksfällen es in Zukunft möglich ist, spezifisch militärische Mittel einzusetzen zur Unterstützung von Landespolizeibehörden.
Voraussetzung: eine ungewöhnliche Ausnahmesituation katastrophischen Ausmaßes. Dann dürften Kampfflugzeuge aufsteigen, zum Beispiel Warnschüsse abgeben oder andere Flugzeuge abdrängen. Wichtig: nicht erlaubt bleibt weiterhin der Abschuss von entführten Passagierflugzeugen, wenn dadurch unbeteiligte Passagiere getötet würden. Und auch Gefahren, die von großen Demonstrationen ausgehen, erlauben keinen Einsatz der Bundeswehr, so die Richter heute. Das Gericht erweitert also die Einsatzmöglichkeiten der Bundeswehr in engen Grenzen. Die seit vielen Jahren hoch umstrittene Grundsatzfrage des Waffengebrauchs im Inland ist damit abstrakt geklärt. Bei der Anwendung im konkreten Ernstfall aber dürfte es schwierig werden, innerhalb von wenigen Minuten zu entscheiden, wann genau welche Maßnahme zur Terrorabwehr zulässig ist.
Die Entscheidung aus Karlsruhe wurde von Politikern der Unionsparteien begrüßt. Das Gericht erkenne damit an, dass die Polizei bei bestimmten Formen von Terrorismus überfordert sei. SPD und Grüne betonten hingegen die strengen Auflagen. Der Bundeswehrverband bemängelt, die Formulierungen seien für den Einzelfall nicht konkret genug. Das müsse nun der Gesetzgeber regeln.
Dass militärische Mittel jetzt in extremen Ausnahmefällen auch im Inland eingesetzt werden dürfen, stieß im Berliner Regierungsviertel heute auf unterschiedliches Echo. Der Innenexperte der CDU, Wolfgang Bosbach, begrüßt die Entscheidung der Karlsruher Richter.
Jetzt ist klargestellt, wenn nur die Bundeswehr aufgrund ihrer besonderen Fähigkeiten in der Lage ist, eine schwere und akute Gefahr für die Bevölkerung abzuwehren, dann muss sie diese Gefahr auch abwehren dürfen.
Der SPD dagegen sind die Voraussetzungen, unter denen Soldaten eingesetzt werden dürfen, nicht präzise genug formuliert.
Unklar ist die Sache dort, wo man von katastrophischen Ereignissen als Ausnahme spricht. Da hätte das Verfassungsgericht ein paar Beispiele oder eine Begründung genauer liefern müssen.
FDP und Grüne betonen die Einschränkungen, unter denen das Verfassungsgericht den Einsatz von Soldaten im Inland erlaubt hat.
Die Karlsruher Richter haben sehr, sehr enge Grenzen für einen solchen Einsatz beschlossen und haben damit der Bundeswehr explizit keinen Freifahrtschein für Einsätze im Inland gegeben.
Einzig die Linkspartei hat grundsätzliche Einwände gegen den Einsatz militärischer Mittel im Inland.
Es ist ein zentrales Gebot einer rechtsstaatlichen Demokratie, dass die Armee nicht im Inland eingesetzt werden darf. Und da gilt der Grundsatz, wehre den Anfängen.
Die Bundeswehr versicherte indes Verteidigungsminister de Maizière, werde ihre Befugnisse so wörtlich hochverantwortlich wahrnehmen.
Ungeachtet aller Kritik hat die russische Justiz die Musikerinnen der Punkband Pussy Riot schuldig gesprochen. Wegen ihres regierungskritischen Auftritts in der Moskauer Erlöserkathedrale wurden die drei jungen Frauen heute zu jeweils 2 Jahren Lagerhaft verurteilt. Das Gericht warf ihnen Rowdytum vor. Die Protestaktion der Musikerinnen richtete sich gegen Kremlchef Putin. Viele sprechen von einem politischen Prozess.
Die Angeklagten nahmen das Urteil in fast gelöster Stimmung auf, in einem Glaskäfig an Handschellen gekettet. Jeweils 2 Jahre Straflager für die 3 jungen Frauen von Pussy Riot wegen Rowdytums und Verletzung religiöser Gefühle. 3 Stunden lang wurde das Urteil verlesen, bis das Strafmaß feststand. Gezeigt wurde die Richterin in den Live-Bildern aus dem Gerichtssaal nicht. Zuletzt soll es Drohungen gegen sie gegeben haben. 2 Jahre Lagerhaft für einen 30-sekündigen Auftritt in der Christi-Erlöser-Kathedrale, der größten orthodoxen Kirche Moskaus. Gottesmutter, erlöse uns von Putin, hatten die Aktivistinnen gesungen. Damit hätten sie jahrhundertealte Werte des Christentums beschmutzt, urteilte das Gericht heute. In Windeseile hatte sich der Schuldspruch vor dem Gericht herumgesprochen und zu wütenden Protesten geführt. Weit über 1000 Anhänger der 3 jungen Frauen hatten sich vor dem Gericht versammelt und auf den Urteilsspruch gewartet. Kaum war der draußen, wuchs der Protest zum Sturm an. Dutzende Demonstranten wurden von der Polizei festgenommen und abtransportiert, darunter der ehemalige Schachweltmeister Garry Kasparow und andere Führer der russischen Opposition, die aus laufenden Interviews herausgerissen wurden. Für die Oppositionellen ist dies ein politischer Prozess, gesteuert aus dem Kreml. Keiner hat einen Freispruch erwartet. Ich und viele andere hatten gehofft, dass Putin Mitleid zeigen würde mit diesen unschuldigen Mädchen. Aber dies ist ein persönlicher Rachefeldzug Putins. Direkt nach Ende des Prozesses wurden die 3 Angeklagten in Handschellen abgeführt. Ihre Anwälte wollen gegen das Urteil Revision einlegen. Dann wird das Moskauer Stadtgericht entscheiden, ob das Strafmaß möglicherweise abgemildert wird.
Das Urteil gegen Pussy Riot hat international Empörung ausgelöst. Tausende gingen für die Freilassung der Musikerinnen auf die Straße. Die USA und die EU nannten den Schuldspruch unverhältnismäßig und politisch zweifelhaft. Ähnlich äußerten sich Bundeskanzlerin Merkel und andere deutsche Politiker. Viele Kritiker nutzten auch das Internet.
So klingt Protest im Internet, maskiert wie auch die Punkband Pussy Riot selbst. Auch in sozialen Netzwerken wie Facebook und bei Twitter machen nach dem Urteil Tausende ihrer Wut Luft. Von Pseudogericht ist die Rede, unglaublich, schreiben andere. Der Protestsong Free Pussy Riot stammt von der kanadischen Sängerin Peaches. Ihre Band trug ihn heute auch vor die russische Botschaft in Berlin. Der kreative Protest von Künstlern und Menschenrechtsaktivisten dürfe nun nach dem Urteil gegen die 3 jungen Frauen der Punkband nicht einschlafen.
Wir werden auf jeden Fall bei Ihnen bleiben, um es ganz einfach auszudrücken, und jetzt nicht zur Tagesordnung übergehen, denn sollten Sie wirklich ins Straflager kommen, dann ist das ein ungeheurer Skandal.
So sehen das wohl auch die Demonstranten, die in Pilsen Flugblätter werfen oder die, die in Sofia das sowjetische Kriegerdenkmal maskiert haben. Weltweit demonstrierten die Menschen für die Musikerinnen, unter anderem in London, Warschau und New York. Und auch die Bundesregierung kritisiert das Urteil scharf.
Ich bin der Überzeugung, dass das bedauerlicherweise nicht nur ein Urteil ist, das 3 junge Frauen schwer und ungerechterweise trifft, sondern es ist ein Urteil, das auch die Entwicklung der Zivilgesellschaft in Russland einschüchtert, vielleicht sogar einschüchtern soll. Und das erfüllt uns voller Sorge.
Vor der russischen Botschaft hofften sie heute, dass die Politik diese Sorge nicht vergisst, sobald die Protestsongs verklungen sind.
Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de. Dort zeichnen wir nochmal ausführlich die Entwicklung des Falls nach. Bei den Grünen bahnt sich ein Streit darüber an, welche Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl im nächsten Jahr aufgestellt werden sollen. Heute meldeten 2 Frauen Interesse an. Die frühere Verbraucherschutzministerin Künast und Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt. Bislang hatten Parteichefin Roth und Fraktionschef Trittin ihre Kandidatur angekündigt. Außerdem 2 Vertreter der Parteibasis. Über das weitere Vorgehen soll ein kleiner Parteitag in 2 Wochen entscheiden.
Mittags war Renate Künast noch eine der Rednerinnen bei der Berliner Solidaritätskundgebung für Pussy Riot. Kurz darauf gab die grüne Fraktionschefin eine Erklärung in eigener Sache ab.
Ich bewerbe mich für eine der Positionen in der Doppelspitze. Ich will im Bundestagswahlkampf meine Erfahrung einbringen, sage meine Gradlinigkeit, meine Ehrlichkeit, meine Offenheit und die Tatsache, dass Leute eines von mir wissen. Ich stelle Kinder in den Mittelpunkt und die Gerechtigkeit.
Auch Katrin Göring-Eckardt bewirbt sich. Einer Urwahl würde sie sich zwar stellen, aber noch hofft sie auf Teamlösung.
Ich übernehme gern eine Führungsrolle in einem solchen Team. Aber ich glaube, es muss ein Team sein und es muss deutlich werden, wir sind breit aufgestellt, wir sind vielfältig, wir sind bunt, das macht uns aus als Grüne.
Zu den beiden Realpolitikerinnen kommen als Kandidaten noch die Partei Linken, Roth und Trittin. Ein Mitgliederentscheid über das Führungsduo wird wahrscheinlich. Renate Künast ist eine zähe Kämpferin, die allerdings bei der letzten Berlin-Wahl eine Niederlage einstecken musste. Katrin Göring-Eckardt, Kirchenfunktionärin und eher für leise Töne bekannt. Beide würden unterschiedliche Wählergruppen ansprechen, aber beim Mitgliederentscheid könnten auch beide durchfallen. Eine heikle Situation.
Zwei grüne Realpolitikerinnen treten gleichzeitig an. Gut möglich, dass am Ende die Parteibasis keine von beiden in der Doppelspitze sehen will. Das ist zum einen ein Stück innerparteilicher Demokratie. Gleichzeitig ist es aber auch ein offener Kampf um die Führung im realpolitischen Flügel der Grünen Partei.
Bei der Lufthansa entscheidet sich in der kommenden Woche, ob das Kabinenpersonal streikt. Die Gewerkschaft UFO lehnte die bisherigen Angebote in den Tarifverhandlungen ab. Nun will die Lufthansa noch einen Vorschlag machen, der allein die Höhe der Gehälter betrifft. Umstritten ist aber auch der Einsatz von Leiharbeitern, mit denen die Lufthansa die Kosten drücken will. Die Vereinten Nationen setzen im Syrien-Konflikt ihre Hoffnungen auf einen neuen Sondervermittler. Der Algerier Brahimi soll sich künftig um eine Verhandlungslösung bemühen. Der 78-Jährige tritt die Nachfolge von Kofi Annan an, der mangels Erfolg seinen Rückzug angekündigt hatte. Brahimi will laut UN-Kreisen in der kommenden Woche mit Generalsekretär Ban Ki-moon darüber beraten, wie sein Mandat ausgestaltet werden soll. Südafrika steht unter Schock und trauert, nachdem gestern bei Zusammenstößen zwischen streikenden Bergleuten und der Polizei 34 Menschen ums Leben kamen. Präsident Zuma kehrte vorzeitig aus Mosambik zurück, um die Zeche Marikana zu besuchen. Seit Tagen demonstrieren die Minenarbeiter für höhere Löhne. Bereits zu Wochenbeginn hatte es tödliche Auseinandersetzungen zwischen Anhängern der Gewerkschaften und der Polizei gegeben.
Auf den Schock folgt die Wut. Vor allem die Frauen der Minenarbeiter protestieren heute gegen die Polizeigewalt von gestern. Auf Plakaten verurteilen sie die Gewalt und sie wollen endlich erfahren, was ihren Männern zugestoßen ist. Fast einen Tag nach den tödlichen Schüssen wissen viele immer noch nicht, ob ihre Männer noch leben oder nicht. Mein Mann ging um 7 Uhr morgens zum Protestmarsch. Seitdem ist er nicht mehr zurückgekommen. Die Polizei vertröstet mich immer wieder, sagt sie. Sie sagen mir einfach nicht, wo er ist. Gestern Abend schießt die Polizei minutenlang in Richtung der marschierenden Bergarbeiter. Auch sie sind teilweise bewaffnet. Als das Feuer eingestellt wird, zählt die Polizei 34 Tote. 78 Menschen werden verletzt. Der blutige Höhepunkt eines einwöchigen Streiks, bei dem es eigentlich um höhere Löhne gehen sollte. Eine Woche, in der schon vor der Eskalation 10 Menschen starben, darunter auch 2 Polizisten. Ich hätte nie geglaubt, dass ich im Jahr 2012 Massaker erleben würde, unter der demokratischen Regierung Massaker wie in der Apartheid, meint der Gewerkschaftsboss. Das ist eine Schande. Militante Gruppen, verteidigt sich die südafrikanische Polizeichefin, stürmten mit gefährlichen Waffen auf die Polizisten zu, feuerten auf sie. Die Polizei zog sich zurück. Wir waren gezwungen, sämtliche Mittel zur Selbstverteidigung einzusetzen. Erbittert wird dieser Arbeitskampf von allen Seiten geführt. 2 konkurrierende Gewerkschaften treiben die Erwartungen in die Höhe. Eine Verdreifachung des Lohns fordern sie. Und die Arbeiter, die waren schon vor der Polizeiaktion ungeduldig und hochpolitisiert. Keine gute Grundlage für eine Lösung des Konflikts.
Nach Jahrhunderten der Spaltung wollen die russisch-orthodoxe und Polens katholische Kirche einen Weg der Versöhnung einschlagen. Patriarch Kirill und Erzbischof Michalik unterzeichneten heute in Warschau einen Appell an die Gläubigen beider Länder. Sie sollten einander Leid und Unrecht vergeben, heißt es in der gemeinsamen Botschaft. Die teils blutigen Konflikte zwischen beiden Ländern hatten auch eine Annäherung der Kirchen erschwert. Nach Kritik einer Expertenkommission am Polizeieinsatz bei den Anschlägen von Oslo und Utøya hat der norwegische Polizeichef Mæland persönliche Konsequenzen gezogen. Er trat mit sofortiger Wirkung zurück und begründete den Schritt mit mangelndem politischen Rückhalt. Dem Expertenbericht zufolge hätte die Polizei früher gegen den geständigen Attentäter Breivik vorgehen können. Bei den Anschlägen wurden im vergangenen Jahr 77 Menschen getötet.
Vor der chilenischen Küste ist ein Frachter bei stürmischer See auf Grund gelaufen. In einer dramatischen Rettungsaktion konnte die 24-köpfige Besatzung von Bord geholt werden. Die Wellen hatten das Containerschiff zuvor von seinem Ankerplatz etwa 300 Meter vor der Küste losgerissen. Nach Angaben der Behörden wurden infolge des Sturms Straßen in mehreren Küstenorten Chiles überflutet.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 18. August.
Ein Hoch und heiße Luft aus Nordafrika bescheren uns am Wochenende verbreitet Sonnenschein und hochsommerliche Temperaturen, die sich im Westen der 40-Grad-Marke nähern. Im Norden ziehen heute Nacht gelegentlich Wolken vorüber, sonst ist es verbreitet klar. Besonders im Osten und Süden bildet sich stellenweise Nebel. Morgen scheint die Sonne von früh bis spät, bis zu 14 Stunden sind möglich. Richtung Küsten gibt's ein paar harmlose Schleierwolken. Der Wind weht meist schwach, mitunter auch mäßig, im Süden aus östlichen, sonst aus südlichen Richtungen. Heute Nacht Temperaturen von 10 bis 17, auf den nordfriesischen Inseln bis 18 Grad. An der See morgen 25 bis 28, im Landesinneren verbreitet heiße 30 bis 35 Grad. Auch am Sonntag meist sonnig und noch heißer. Im Nordwesten sind gegen Abend erste Gewitter möglich. Die sind am Montag in der Nordwesthälfte zahlreicher und können teilweise heftig sein. Am Dienstag scheint häufig die Sonne. Mitunter gibt's auch Wolken und örtlich heftige Schauer oder Gewitter.
Wir sind wieder für Sie da mit den Tagesthemen um 21.45 Uhr mit Karin Mioska. Wir erklären, wie das Urteil gegen Pussy Riot die russische Gesellschaft spaltet und zeigen die erste Runde im DFB-Pokal. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.